mittlerweile sind es 1200 Mitgliedsunternehmen hier in der Region Karlsruhe. Und damit ist das Cyberforum das größte regional aktive Hightech-Unternehmernetzwerk in Europa. Vorher habe ich selbst auch gegründet, eigentlich schon immer während der Schulzeit schon und während dem Studium mit Freunden Projekte gemacht. Und dann im Anschluss haben wir gesagt, ja, komm, wir gründen auch selbst was und haben uns da eine skalierbare Idee ausgesucht, haben die relativ schnell verkauft. Im Cyberlab kann man dann 6 bis 12 Monate Unterstützung bekommen. Da hat man noch einen Mentor und einen Berater, der ihn durchgehend begleitet. Viel auch an sich selbst zu arbeiten als Gründer, muss da schon eine gewisse Persönlichkeit mitbringen, aber auch diese Persönlichkeit auch stetig weiterentwickeln und ein Netzwerk aufbauen und sich da auch mit drauf zu konzentrieren.
Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologiefabrik Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. In der heutigen Folge, der letzten der zweiten Staffel, sprechen wir nicht nur mit unserem direkten Nachbarn, sondern auch mit einem der stärksten Hightech-Unternehmernetzwerke überhaupt. Zu Gast bei uns ist Daniel Karst vom Cyberforum. Daniel hat selbst schon früh gegründet und verfügt über viel Erfahrung in der Arbeit mit Startup-Teams. Nicht umsonst ist er mittlerweile Head of Cyberlab. Nina spricht mit ihm über die Entstehungsgeschichte des Cyberforums, über das Angebot des Pre-Labs und Cyberlabs, über Do's and Don'ts bei Startups und über unternehmerische Vorbilder, die nicht immer zwingend nur aus dem Silicon Valley kommen müssen. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen, Daniel.
Hallo, guten Morgen.
Daniel, bei unserem Podcast geht es ja heute um die Tech- und Startup-Szene in unserer Region. Wenn wir uns das Startup-Ökosystem in Karlsruhe anschauen, dann spielt ihr mit dem Cyberforum und euren vielfältigen Angeboten eine wichtige Rolle. Heute wollen wir insbesondere mit dir über das Cyberlab sprechen, denn du bist ja auch Head of Cyberlab. Ihr bietet im Cyberforum mit dem Cyberlab und dem Pre-Lab ein spannendes Angebot für Startups. Vielleicht gibst du uns zunächst einen Überblick über das Cyberforum generell und den Zusammenhang mit dem Cyberlab und dem Pre-Lab, damit das für die Hörerinnen und Hörer heute transparent wird.
Ja, gerne. Wie kann man da anfangen? Am besten, denke ich, mit dem Cyberforum. Das Cyberforum gibt es jetzt schon seit 1997, schon eine ganze Weile. Und ich erzähle so immer die Story. Ich war ja selbst nicht live dabei, aber damals sind so die Informatiker aus dem KIT rausgekommen und man hat einfach erkannt, dass die ein sehr großes Potenzial mitbringen. Die haben wirklich Ideen, die ganz anders sind und andere Möglichkeiten haben. Und da hat man aber gesagt, ja, da fehlt irgendwie noch die Verbindung zum Entrepreneurship. Und deswegen hat man gesagt, die müssen wir zusammenbringen. Erstens untereinander, aber auch mit anderen erfahrenen Unternehmern, die schon Unternehmen aufgebaut haben. Und da hat man einfach gesagt, wir fragen jemanden, der einen spannenden Vortrag hält und den machen wir kostenlos und dann kommen die Teilnehmer dorthin. Das Einzige, was wir von denen verlangen, ist, dass sie sich verpflichten müssen, hinterher essen zu gehen. Das hört sich alles ganz unverfänglich an, aber letztlich, wenn man dann neben jemandem saß beim Essen, der lässt es eigentlich gar nicht vermeiden, dass man hinterher den kennt und ja, dann hat man plötzlich Netzwerk und das hat sich so ganz gut etabliert. Mittlerweile sind es 1200 Mitgliedsunternehmen hier in der Region Karlsruhe und damit ist das Cyberforum das größte regional aktive Hightech-Unternehmernetzwerk in Europa. Und ja, das ist quasi die Basis für die Gründungsberatung, die im Cyberforum auch schon seit eben Anfang an stattfindet. Und seit 2013, also seit 7 Jahren, gibt es das Cyberlab als Inkubator und Accelerator. Das heißt, Infrastruktur und Acceleratorprogramm und zusätzlich oder als Teil des Cyberlab gibt es jetzt schon seit nochmal 3 Jahren das Pre-Lab als Vorbereitung auf das Cyberlab und das ist ein Acceleratorprogramm, das geht dann ungefähr 4 Wochen.
Und welche Position hast du im Cyberlab? Was sind so deine Aufgaben? Woraus besteht dein typischer Arbeitsalltag?
Ja, also ich habe schon eben vor 7 Jahren im Cyberforum angefangen, als es mit dem Cyberlab losging und habe jetzt mittlerweile die Position Head of CyberLab. Das heißt, ich mache jetzt nicht mehr alles alleine, sondern ich habe ein tolles Team um mich rum aus erfahrenen Gründern und Beratern, die ich als Head of CyberLab begleite, sage ich mal. Und ich darf immer noch mit den Gründern zusammenarbeiten, aber es hat sich leider etwas reduziert.
Und du sagst, seit 7 Jahren bist du dabei. Wie bist du denn dazu gekommen?
Vorher habe ich selbst auch gegründet, eigentlich schon immer während der Schulzeit schon und während dem Studium mit Freunden Projekte gemacht. Und dann im Anschluss haben wir gesagt, ja, komm, wir gründen auch selbst was und haben uns da eine skalierbare Idee ausgesucht, haben die relativ schnell verkauft, weil es nicht, dass ich jetzt Porsche fahre, aber war eine sehr spannende Erfahrung und die versuche ich jetzt natürlich auch jeden Tag wieder mit einzubringen.
Das Pre-Lab ist ein intensives Training für Startups. Bevor es mit dem eigentlichen CyberLab losgeht, gehen wir vielleicht ein bisschen tiefer. Was lernen Startups hier genau und wie profitieren sie vom Pre-Lab quasi? Also wer kann sich für das Pre-Lab bewerben und welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?
Ja, also das Pre-Lab, vielleicht erstmal, das findet 4-mal pro Jahr statt zurzeit. Also kann man sich relativ häufig drauf bewerben. Im Pre-Lab geht es darum, dass wir Startups, die eine Idee mitbringen, aber noch auch Feedback suchen, die auch Pitch-Training noch brauchen und auch vielleicht den Weg eben in CyberLab finden wollen, sich vielleicht auch für Startup BW Pre-Seed interessieren, finanzielle Förderung des Landes Baden-Württemberg. Die bekommen im Pre-Lab die passende Unterstützung. Das sind immer so ungefähr 10 Startups. Und das Community-Feedback, aber auch der Input von den Referenten dort zu Team, zu Vertrieb, zum Netzwerken, zu den verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten. Das sind eigentlich so die Punkte, warum die Startups da gerne teilnehmen.
Und wie geht es dann nach dem Pre-Lab für die Startups weiter? Und wie sind da die Auswahlkriterien dann für das CyberLab?
Also vielleicht noch kurz dazu, dieses Pre-Lab, das machen wir auch mit Schwerpunkten. Einmal entweder IT oder IT-Security. Und entsprechend kann so eine Kohorte dann sich auch nach dem Pre-Lab, nach der Teilnahme, auf das CyberLab bewerben. Im CyberLab kann man dann 6 bis 12 Monate Unterstützung bekommen. Da hat man noch einen Mentor und einen Berater, der ihn durchgehend begleitet. Und dann gibt es noch die Cyber Sessions. Das sind Vorträge, ungefähr 15 bis 20 Vorträge gibt es da jedes Jahr. Auch häufig von Alumni oder von Gründern oder von Experten aus dem Netzwerk, dass man sich da weiterbilden kann, aber auch austauschen im Netzwerk. Und Zugangsvoraussetzung da ist eben ein Pitch, den hat man dann eben typischerweise aus dem Pre-Lab heraus sehr gut vorbereitet und dann hat man eine Jury, die bewertet dann insbesondere das Team, die Marktreife, die bereits erreicht wurde und die Wachstumschancen insgesamt dieses Startups, um dann auszuwählen aus einem Batch von ein Pre-Lab mit 10 werden da ja zwischen 2 und 4 Startups typischerweise dann ins CyberLab aufgenommen.
Und seit 2013 besteht das CyberLab, wie du auch schon gesagt hast, seit 7 Jahren schon. Wie ist da heute die Bilanz? Also wo sagst du, wie hat sich's weiterentwickelt? Wo sind die signifikanten Sachen quasi, wo man sagt, das war richtig gut die letzten 7 Jahre?
Ja, also vielleicht erstmal was natürlich mich betrifft, ist, dass das Team im Cyberforum auch selbst sehr gewachsen ist, hatte ich vorhin kurz angesprochen. Und wir natürlich dadurch auch eine deutlich umfassendere Unterstützung bieten können. Also wir haben uns selbst sehr stark weiterentwickelt. Aber insbesondere ist natürlich wichtig, dass mittlerweile schon sehr viele Alumni entstanden sind, auch sehr erfolgreiche Alumni. Es sind insgesamt über 600 Arbeitsplätze in den Startups entstanden, die wir begleitet haben und das sind über 130 Millionen Umsatz, die da jährlich jetzt gemacht werden. Also sind wir sehr stolz drauf, auch die Menge an Risikokapital, über 20 Millionen Risikokapital, die da in diese Unternehmen geflossen ist. Beispiele sind Artimines, ein tolles Unternehmen, Industrie 4.0 hier in Karlsruhe, machen intuitive Roboterprogrammierung oder GoSilico machen Simulation von Aufreinigungsprozessen in der Biopharmabranche. Oder jetzt ein Beispiel, gerade ganz frisch, Modugen, die es ermöglichen, dass man Holzhäuser wesentlich effizienter oder schneller planen und bauen kann, sodass man nicht auf den Baustoff Beton, der sehr CO2-lastig ist, angewiesen ist. Aber natürlich jetzt rein finanziell gesehen ist Colibri Games ein tolles Beispiel. Die haben ihr Unternehmen innerhalb von 4 Jahren so weit aufgebaut bekommen, dass sie es jetzt Anfang diesen Jahres an Ubisoft verkauft haben für eine Bewertung von über 150 Millionen Euro. Das war eine super Wachstumsstory und die beiden sind jetzt auch nominiert als Unternehmer des Jahres. Und es ist natürlich toll, was man da erreicht hat und mit was für tollen Leuten man da auch zusammenarbeiten kann.
Also das sind für viele Startups gute Zukunftsaussichten. Wie sieht's bei der Zukunft von euch aus, vom Cyberlab? Vielleicht kannst du uns da einen Ausblick geben.
Ja, wir wollen es natürlich auch selbst weiterentwickeln. Unsere nächste Stufe ist da das Thema Smart Production. Wir sind jetzt immer auf Hightech und IT-Themen und wie gesagt auch IT-Security. Aber insgesamt geht die Industrie in die Digitalisierung und Baden-Württemberg, klar, Smart Production und Industrie 4.0 ist ein großes Thema. Und da entsteht gerade auch bei uns an der Höpfnerburg angrenzend nochmal ein großes Gebäude des Eiwerks. Und in diesem Gebäude werden wir ungefähr nochmal 3000 Quadratmeter dazu bekommen. Veranstaltungsfläche gehört auch dazu, aber auch eben ein Accelerator nochmal und eine Werkstattfläche und ein Gründungs- und Festigungszentrum, also heißt sehr umfassend über mehrere Phasen hinweg, auch Infrastruktur und in Zukunft dann auch Betreuung für Startups in dem Bereich.
Wie war das jetzt mit den vergangenen Monaten? Also hat das irgendwelche Auswirkungen? Wird das jetzt verzögert werden? Oder denkst du, das läuft alles nach Plan?
Also das ist momentan eigentlich noch alles einigermaßen im Plan. Also es gibt jetzt durch Corona keine konkreten Verzögerungen in dem Projekt. Man hat das ein bisschen in der Gründerlandschaft schon gemerkt. Erstmal eine Zeit lang gar nicht so große Aufregung, war ich ein bisschen überrascht. Aber dann kam doch natürlich insbesondere durch Veranstaltung geprägte oder auch Gastronomie geprägte Unternehmen, kamen doch schon schwere Zeiten. Was man da vielleicht mal positiv erwähnen kann oder auch lobend erwähnen kann, ist da die Aktivität des Landes Baden-Württemberg, die da auch Programme aufgelegt haben, um Startups zu stützen. Ich hatte vorhin kurz erwähnt, das Thema Startup BW Pre-Seed, wo junge Wachstumsunternehmen leichter an die erste Finanzierung kommen können. Das wurde quasi angepasst und erweitert, sodass junge Unternehmen, die ja jetzt Schwierigkeiten bekommen haben in der Finanzierung, eine Zwischenfinanzierung über Startup BW Protect bekommen können, sodass man ja diese jetzt schwierige Phase auch überwinden kann und dass sie uns keine tollen Innovationen verloren gehen durch die aktuelle Krise.
Wir sprechen immer über die schlechten Seiten, das lässt mich jetzt anknüpfen gleich. Die Startups, haben die auch aus dieser Krise jetzt was mitgenommen, wo du sagst, okay, die sind jetzt wirklich eigentlich daran gewachsen und haben auch vieles Positives mitgenommen? Also einfach mal nicht nur über die negativen Sachen sprechen, sondern gucken,
wo... Nee, ich denke schon, dass auch Startups teilweise profitieren können, die auf die Chancen sich jetzt gerade konzentrieren, die durch die Marktveränderungen anstehen. Einige Startups haben auch die Chance genutzt, tolle Mitarbeiter zu finden. Ja, zum Beispiel Studenten sind gerade relativ gut verfügbar. Viele Unternehmen haben erstmal keine Werkstudenten oder keine Praktika mehr ausgeschrieben. Deswegen ist ein sehr großer Zulauf auch in Richtung Startups. Ich denke auch, dass insgesamt die Szene profitieren wird, weil es viele geben wird, die jetzt aus den Hochschulen rauskommen, vielleicht auch aus Unternehmen ausscheiden und dann sagen, jetzt ist hoffentlich ein Ende doch auch irgendwann absehbar dieser Krise und ich bereite mich so lange darauf vor, dann in dem dann entstehenden Aufschwung gut positioniert zu sein, um eine Unternehmensgründung erfolgreich aufzubauen. Und da sind wir auch, stehen wir natürlich gerne bereit, dann diese Innovatoren auch zu unterstützen.
Und wie schätzt du das Karlsruher Ökosystem für Startups generell ein? Also was ist gut, wo könnte man noch dran arbeiten und es verbessern?
Ja, ich finde das Karlsruher Ökosystem ja natürlich ziemlich gut schon. Ja, ich freue mich da, Teil davon zu sein. Wir sind hier über die Gründerallianz auch mit vielen Playern vernetzt. Hier gerade wir speziell im Cyberforum sitzen ja in der Höpfnerburg, da ist direkt gegenüber die Technologiefabrik, da ist direkt nebendran das FZI, das sind tolle Unternehmen in der Burg, außenrum eben, hier ist so ein Hotspot und da fühle ich mich schon sehr wohl hier. Der Austausch funktioniert auch gut, sieht man ja hier gerade auch an dem Beispiel, dass wir hier zusammen sitzen.
Genau.
Und ja, was könnte man natürlich kann man immer noch optimieren und besser machen. Ich glaube, da könnte man noch den Austausch mit anderen Ökosystemen noch stärker fördern. Natürlich ist immer die Frage nach Kapital, wäre auch immer noch eine höhere Verfügbarkeit wünschenswert. Oder auch das Denken der Gründer, dass es vielleicht noch etwas größer werden würde.
Das heißt, du sprichst es schon an, die Zusammenarbeit mit anderen Ökosystemen schließt ein, dass man ein bisschen das Regionale aus dem Blick kriegt und sich doch öffnet quasi,
ja,
oder?
Dass man regional, aber auch international zusammenarbeitet, ja. Mhm.
Denkst du, da sind wir auf einem guten Weg hin?
Grundsätzlich auf jeden Fall. Sind wir jetzt natürlich doch etwas gebremst gerade. Reiseaktivität ist eher eingestellt. Mhm. Und das macht es natürlich nicht leichter, das virtuell neue Leute kennenzulernen und Netzwerke aufzubauen, ist ein bisschen schwieriger oder man muss sich auf jeden Fall noch dran gewöhnen. Ja.
Daniel, du hast selber schon mal gegründet, du hast es vorhin erwähnt und du siehst heutzutage sehr viele Startup-Teams mit ihren Ideen. Aus deiner Erfahrung heraus, was sind die drei Hauptfehler? Ich beschränke es mal auf drei, vielleicht kommen wir trotzdem zu mehr, die oftmals von jungen Startups immer wieder gemacht werden.
Ja, gute Frage. Ich denke mal, was viele vielleicht auch gerade hier in Karlsruhe machen, ist doch etwas technikverliebt zu sein und produktverliebt zu sein und sich da sehr drauf zu konzentrieren und zu früh auch auf Skalierbarkeit zu setzen. Also heißt, ich würde mir umgekehrt häufig wünschen, dass man das Thema Technik auch mal eine kurze Zeit zur Seite legen kann, um sich wirklich genau am Markt zu orientieren, die Marktchancen genau zu analysieren und sich den Marktzugang genau richtig zurechtzulegen, so dass man dann auch daraus eine gute Finanzierungsstrategie ableiten kann, weil es doch schnell passieren kann, dass man dann zu lange am Produkt gesessen ist und zu wenig mit dem Kunden darüber gesprochen hat. Dabei wäre der richtige Kunde quasi auch viel früher bereit, ein Produkt mit auf die Straße zu bringen, als wenn man jetzt das Produkt so weit bringt, dass man quasi direkt jeden überzeugen kann. Und da wird, glaube ich, so ein bisschen dieser Fehler gemacht, nicht lang genug nach dem richtigen Kunden zu suchen, sondern eher die Technik zu perfektionieren. Vielleicht natürlich auch einfach aufgrund des relativ starken Technologiefokus hier von der Ausbildung her in Karlsruhe. Mhm. Aber ich denke, dass es auch sich nach und nach ja etwas wandelt und dass das auch mehr und mehr Methoden auch schon während dem Studium in Richtung Entrepreneurship oder Marktorientierung auch angeboten werden. Also ich nehme da schon einen Wandel wahr, aber trotzdem ist es noch sehr verbreitet.
Und was gibt's noch? Wir haben gesagt drei.
Ja, das waren jetzt aus meiner Sicht zwei. Ja, genau. Was kann man noch? Ja, also die Arbeit, ich kann auf jeden Fall empfehlen, die Arbeit der Gründer so bald wie möglich auch in die Richtung zu verschieben, am Unternehmen und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Heißt, möglichst schnell zu schauen, dass man Unterstützung findet, das Team aufbaut, da die richtigen Incentives legt, eigentlich auch die Menschen, die mitarbeiten, nicht nur rein finanziell motiviert, sondern da eine Vision vorgibt, an die man motiviert rangeht und sagt, da bin ich bereit, auch erstmal Einbußen finanzieller Hinsicht hinzunehmen, aber gibt der ganze Sache, die ich hier vorantreibe, einen Sinn. Und das passiert dann meistens dadurch, dass man sagt, ich kann wahnsinnig viel im Startup lernen. Mhm. Und wenn man das, in einem Teamaufbau mit berücksichtigt, hat man da sehr gute Chancen. Und dann sich darauf konzentriert, eben den Markt gut zu kennen, viel auch an sich selbst zu arbeiten als Gründer. Man muss da schon eine gewisse Persönlichkeit mitbringen, aber auch diese Persönlichkeit auch stetig weiterentwickeln und ein Netzwerk aufbauen und sich da auch mit drauf zu konzentrieren.
Mhm. Oftmals sagen ja die Startups, einfach machen. Wenn jemand eine Idee hat, einfach gründen, einfach machen. Mhm. Du würdest schon eher sagen, man sollte sich trotzdem den Markt anschauen, vorher überlegen, welche Kunden spricht man an, was ist meine Zielgruppe und alles gut durchdenken, nicht einfach in die Vollen gehen, oder?
Ja, also ich denke mal, dieser Spruch, der ist schon sehr gut. Sonst hat man die Gefahr, dass gar nichts passiert. Gibt es auch eine wissenschaftliche Fundierung dazu, dass der weniger Erfolgreiche vom Erfolgreichen sich ein Unternehmer sich häufig darin unterscheidet, dass der Erfolgreiche einen wesentlich geringeren Intention-Action-Gap hat. Ein schöner Begriff für mach mal einfach, ja, nicht so lange rumüberlegen, sondern lieber auch mal einen Fehler machen, aber was gemacht haben, als jetzt ja ewig lang zu analysieren und am besten auch noch irgendwie hinterm Schreibtisch zu verschwinden für Wochen, anstatt ja, was zu machen und auch mit dem Markt was zu machen. Aber klar ist jetzt auch kein Fehler, einfach mal mit der Technologie anzufangen und mal was zu machen, um den ersten Schritt zu gehen. Und dann geht es natürlich darum, ja, was sind die nächsten richtigen Schritte, und da muss man dann halt manchmal auch aus der Comfortzone raus und auch sagen, ja, die nächsten richtigen Schritte, die sind vielleicht nicht die, die mir am besten gefallen und was ich jetzt am liebsten gerade machen würde, aber wenn ich ein großes Ziel verfolge, dann kann ich mir schon sehr schnell zurechtlegen und erkennen, was dann das ist, was ich wirklich machen sollte.
Wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine jahrelange Erfahrung, 10 Jahre sind es, mhm. Was würdest du sagen, was hat sich in diesen 10 Jahren signifikant bei den Startups verändert?
Einfacher Einstieg ist natürlich Technologie. Ja, KI-Technologie gab es damals in der Form noch nicht. Das hat sich verändert und ist auch ein Schwerpunkt bei uns geworden. Es gibt ja mittlerweile in Karlsruhe auch den DE-Hub für angewandte künstliche Intelligenz. Also haben wir ja einen echten Schwerpunkt. Und da entstehen natürlich auch viele Startups hier in Karlsruhe in dem Bereich und finden auch viele den Weg zu uns. Was machen sie anders? Ich habe es vorhin ein bisschen schon angedeutet, dass auch die Methoden mehr reinkommen. Das Thema Teamgründung war früher deutlich geringer ausgeprägt. Wir sehen da eine wachsende Zahl an Teamgründungen. Auch im IT-Security-Bereich waren da zunächst mal viele Einzelkämpfer. Und da bilden sich jetzt auch zunehmend Teams. Aus meiner Sicht zieht es ein bisschen hinterher. Ja, also ich denke, die Markteinflüsse sind noch anders. Viel wird natürlich in Plattformen gedacht. Das Thema Apps hat wieder ein bisschen abgenommen oder ist einfach selbstverständlicher geworden. Mhm. Als Gesamtteil, früher war mehr so, wir wollen eine App bauen. Da war das noch was Besonderes. Vielleicht muss man das auch einfach im Wandel der Zeit immer so als eine Frage von einem USP betrachten, mhm. dass ein Team sagt, wir machen was Neues, wenn wir eine App bauen. Heute ist es mehr selbstverständlicher, wie gesagt.
Die App gehört einfach dazu.
Genau, man hat dann auch eine App natürlich. Aber diese App hat dann bestimmte USPs. Ja. Ja. Was gibt es noch? Veränderungen?
Ja. So, das war das Wesentliche. So, ja. Denkst du, vieles kommt auch aus Amerika zu uns? Also übernehmen wir vieles oder denkst du, man versucht schon noch unique zu bleiben als Startup?
Also ich nehme das jetzt nicht so wahr, dass viele versuchen jetzt, sich einfach am amerikanischen Markt zu orientieren, zu schauen, was funktioniert dort und es auch hier zu machen. Wäre ja eigentlich ein etabliertes Verfahren, einfach zu gucken, ja, was funktioniert woanders, inwiefern ist es übertragbar. Haben ja auch große Namen in Deutschland eine Zeit lang so gemacht. Aber nehme ich jetzt nicht so stark so wahr. Es ist doch relativ authentisch hier. Wie gesagt, auch relativ stark technologiegetrieben. Auch das, was von außerhalb von Karlsruhe an Gründungen auf uns zukommt, ist viel stark technologiegetrieben und deshalb eher relativ authentisch. Ja.
Letzte Frage an dich. Hast du persönlich unternehmerische Vorbilder und wenn ja, welche sind das und warum?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich für mich habe eigentlich nicht so den so wie jetzt irgendwie so ein Fußballstar oder jemanden im Kopf, sondern ich finde eigentlich so den soliden, ehrenhaften Geschäftsmann für mich persönlich ist, das ist einfach ein Vorbild, würde ich auch meinen Vater dazu zählen. Und ja, das ist für mich ein Wert. Ja.
Vielen Dank, Daniel, dass du heute bei uns warst.
Gerne.
In den Shownotes dieser Folge findet ihr wie immer alle Infos zu Daniel und dem Cyberlab zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast@technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.